Ihr Lieben, ich freue mich heute hier vor euch zu stehen und euch mit dem Wort Gottes zu dienen und auch eine Erwachsenengeschichte euch zu erzählen, weil die Predigt, die ich für heute vorbereitet habe, die fasziniert mich persönlich sehr. Ich habe diese Predigt schon in anderen Gemeinden gehalten, also für manche wird es eine Wiederholung sein. Und wir haben über diesen Text mit Jugendlichen vor einer Woche auch sehr intensiv nachgedacht. Da bin ich auch noch durch Jugendliche auf einige Gedanken, Ideen gekommen. Und bevor ich jetzt in das Thema einsteige, möchte ich euch passend dazu einen Artikel aus der Süddeutschen Zeitung vorlesen. Ein Artikel, der vor 3 Jahren in der Süddeutschen Zeitung stand. Und dieser Artikel hieß, warum Religion gut tut. Warum tut uns Religion gut? Viele Jahrhunderte lebten Christen in der Annahme, dass der Mensch, der glaubt, dem wird auch nach seinem Glauben, ja, auch nach dem Sinne, nach der Bibel, wer erlöst werden möchte, wer an die Erlösung glaubt, der wird auch erlöst. Mit der Aufklärung, also die Menschen haben das jahrelang, jahrhundertelang geglaubt, mit der Aufklärung des 19. Jahrhunderts, so der Artikel weiter, hat die Psychologie die Gegenthese aufgestellt. Und die Gegenthese hieß: Der Glaube macht krank. Er zwingt die Menschen in Angst und falschen Gehorsam und jene Neurosen, die nicht die prüden Eltern verursacht hatten, gehen sicher auf die moralisierenden und leibfeindlichen Kirchen zurück. Und sogar im Jahr 1996, also gar nicht so lange her, schrieb ein Psychotherapeut über die religiöse Neurose und die Depressionen, die aus der Vorstellung von einem strafenden Gott entsteht. Und dieser Psychologe prägte den Begriff Gottesvergiftung. Weiter heißt es im Artikel: Doch ausgerechnet jetzt, wo der Glaube ein knappes Gut geworden ist, wandelt sich die Wahrnehmung. Jetzt, wo die Leute in Scharen aus den Kirchen austreten, die Christen nicht nur in Ostdeutschland zur Minderheit werden, sagen die Therapeuten, Psychologen, Mediziner, Hirn- und Sozialforscher: Glaube tut gut. Wer fromm ist, lebt gesünder, wiegt weniger und hat einen niedrigeren Cholesterinspiegel als der Ungläubige und außerdem ein stabileres Immunsystem. Er muss seltener ins Krankenhaus und wenn, ist er schneller wieder draußen. Er ist häufiger zufrieden mit seinem Leben, lebt in stabileren Beziehungen, hat mehr Freunde und Bekannte als der, dem der liebe Gott egal ist. Er ist mit großer Wahrscheinlichkeit Vereinsmitglied und sozial arrangiert und mit geringer Wahrscheinlichkeit ein Neonazi. Und jetzt hört mal zu, mehr als 1200 Studien sollen es mittlerweile geben, die dies alles bestätigen. Und sogar der Psychotherapeut, der den Begriff Gottesvergiftung geprägt hat, er sagt, dass eine reife Religiosität, also eine Person, die einen reifen Glauben hat, dem hilft auch sein Glaube. Es ist spannend zu sehen, wie der Glaube oder die Wahrnehmung des Glaubens im Laufe der Zeiten sich entwickelt und auch bei den Menschen ihre Wahrnehmung sich verändert. Und ich finde es hochinteressant, dass gerade in unserer Zeit der Glaube eigentlich von allen möglichen Richtungen gesagt wird, der Glaube ist etwas ganz Gutes. Leute, schaut, dass ihr irgendwie an Gott glaubt. Und gerade heute erleben wir einen riesen Defizit an Glauben. Und in meiner kurzen Erfahrung als Pastor habe ich auch bei Menschen gesehen, dass bei manchen Menschen sich der Glaube auf ihr Leben, auf ihren Zustand, auf ihr Glücksein sich negativ ausprägt. Es kann auch tatsächlich stimmen, dass der Glaube, je nachdem wie ich glaube, welche Vorstellung ich von Gott habe, der Glaube einen Menschen tatsächlich krank machen kann. Solche Menschen habe ich auch getroffen. Und andersrum, der Glaube kann uns gesund, kann uns glücklich machen, kann uns unser Leben erfüllen, kann unser Leben gravierend verändern. Also merke ich für mich persönlich, dass es darauf ankommt, welche Qualität mein Glaube hat. Wie glaube ich? Welche Vorstellung habe ich von Gott? Und ich habe mich auch gefragt, wie sieht dann der Glaube aus, den Gott von uns möchte? Wenn Gott dich und mich anschaut, hat er wahrscheinlich auch eine Vorstellung, wie der Glaube sein soll, damit es mir auch gut tut. Und ich lese erstmal einen Vers für euch. Als aber Jesus das hörte, verwunderte er sich über ihn und wandte sich um zu der Volksmenge, die ihm folgte, und sprach: Ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Jetzt frage an euch, wo steht diese Geschichte? Was ist das für eine Geschichte? In welchem Zusammenhang sagt Jesus diese Worte? Solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Der Hauptmann, der römische Hauptmann. Und die Geschichte war, dass sein Knecht krank wird. Spannend ist, das ist die einzige Stelle in den Berichten über das Leben von Jesus, wo es über Jesus gesagt wird, dass er über den Glauben eines Menschen verwundert wird. Und dieses Wort, was hier im griechischen Text steht, kann man auch übersetzen mit fasziniert wird oder begeistert wird. Also Jesus wird hier aufgrund der Glauben eines Menschen in Staunen versetzt und er kann es nicht für sich behalten. Er dreht sich zu der großen Menschenmenge, die ihm nachfolgt und sagt: Leute, sowas habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Und er spricht hier über den Glauben eines römischen Offiziers, der überhaupt nicht zum Volk Israel gehörte. Jetzt möchte ich euch einladen, diese Geschichte mit mir zusammen zu lesen. Und die finden wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 7. Lukas-Evangelium, Kapitel 7 und dort Verse 1 bis 10. Nachdem er aber alle seine Reden vor den Ohren des Volkes beendet hatte, ging er hinein nach Kapernaum. Und der Knecht eines Hauptmanns, der diesem wert war, lag krank und war am Sterben. Als er aber von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm und bat ihn, dass er komme und seinen Knecht gesund mache. Als sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihn inständig und sprachen: Er ist es wert, dass du ihm das erzeigst. Denn er hat unser Volk lieb und die Synagoge hat er uns gebaut. Jesus aber ging mit ihnen. Als er aber schon nicht mehr ferne von dem Hause war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen: Ach Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich mich selbst nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan und habe unter mir Kriegsknechte. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und zum anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als aber Jesus das hörte, verwunderte er sich über ihn und wandte sich um zu der Volksmenge, die ihm folgte, und sprach: Ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und als die Gesandten wieder nach Hause kamen, fanden sie den kranken Knecht gesund. Soweit die Geschichte. Und beim Lesen und Studieren dieser Geschichte habe ich für mich drei Haltungen erkannt, die mir zeigen, wie denn ein gesunder Glaube aussehen kann. Ein Glaube, der mir gut tut. Und ich möchte mit euch zusammen diese drei Haltungen anschauen und versuchen auch auf unser Leben, auf unser Glauben zu übertragen oder uns selber zu prüfen, ob mein Glaube gesund ist. Oder vielleicht gibt es noch irgendwo Stellen, die ich auch vor Gott bringen möchte, damit Gott vielleicht an uns arbeitet und an uns etwas verändert. Die erste Haltung, die wir hier erkennen können: Was hält der Hauptmann von seinem Nächsten? Was hält er von seinem Nächsten? In der zweiten Haltung schauen wir an, was er von sich selber hält. Und in der dritten Haltung schauen wir an, was hält er denn von Gott? Also mein Nächster, ich selbst und Gott. Diese drei Haltungen wollen wir zusammen anschauen. Und nebenbei schauen wir uns auch eine Haltung oder Haltungen, die nicht so gesund sind. Die Geschichte beginnt so, dass Jesus die Bergpredigt beendet hat und direkt nach der Bergpredigt, in der er über viele Prinzipien gesprochen hat, wie ein Mensch, ein gläubiger Mensch, leben kann und leben sollte. Ja, zwischenmenschliche Beziehungen, was ist da wichtig? Was ist wichtig zwischen der Beziehung zwischen Gott und uns? Und danach direkt geht er nach Kapernaum. Und das heißt, dass viele Menschen ihm auch weiter nachfolgen. Und Kapernaum war damals keine große Stadt, aber das war eine Stadt und das war eine strategisch wichtige Stadt für die römische Besatzungsmacht. Denn die Römer, wissen wir, waren die Herrscher in der Region und das Volk Israel hat sich den Römern unterordnet. Und an gewissen Stellen in der ganzen Region, in ganz Israel, gab es Stationierpunkte von römischen Soldaten. Und gerade in Kapernaum lag am Meer, wenn ich mich nicht täusche, in dieser Stadt stationierte ein römisches Heer mit einem Centurio, das heißt mit einem Offizier, der 100 Soldaten unter sich hatte. Also es waren 100 Soldaten. Und man kann sich das so vorstellen, wenn man in der Stadt spazieren geht, dann wird man wahrscheinlich mindestens einmal am Tag römische Soldaten sehen. Ja? Also es wird immer wieder so den Menschen gesagt, eigentlich herrschen die Römer hier. Ja? Und die römischen Soldaten wussten, dass die Israeliten sehr aggressiv teilweise waren und oft auch mit Messern rumliefen. Und die Soldaten mussten aufpassen, dass da auch Ruhe herrscht. Und wenn irgendwo außerhalb der Stadt auch Unruhen sind, dann waren sie schnell an der Stelle, um einzugreifen und wieder Ruhe zu bringen. Und wir erfahren in dieser Geschichte, dass der Knecht oder ein Diener im Hause dieses Hauptmannes krank wird und so schwer, dass er im Sterben liegt. Wohlgemerkt, es handelt sich in dieser Geschichte nicht um den Sohn des Hauptmannes, es handelt sich auch nicht um seinen Freund oder seinen guten Kollegen oder vielleicht seine Ehefrau, es handelt sich um einen Knecht. Und es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass die soziale Ordnung in damaliger Gesellschaft ganz klar gegliedert war, ganz klar geregelt war. Und ein Mensch eines niedrigen Ranges, was ein Knecht war, er war Eigentum von einem, von dem Zenturier, von diesem Offizier. Das heißt, wenn er krank wird, war der Mensch damals oft in seiner Funktionalität gesehen. Wenn er seine Funktion nicht mehr ausführen kann, was macht man mit ihm? Weg. Einfach austauschen. Ja? Man kann sich schnell einen neuen besorgen, einen neuen anstellen, einen neuen kaufen, der kommt einfach weg. Wir erfahren in dieser Geschichte, dass der Hauptmann diesen Knecht für etwas Wertvolles hält. Und spannend ist auch das Wort in dem zweiten Vers, was wir gelesen haben, der Knecht war dem Hauptmann wert. Wer eine Lutherbibel hat, der findet dieses Wort. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es anderes Wort in anderen Übersetzungen. Und spannend ist, dass das Wort wert, was hier übersetzt wird als wert, im Griechischen heißt entimos. Und dieses Wort beschreibt nicht Fähigkeit oder Leistung einer Person, die eine Person gebracht hat, sondern beschreibt den Wert einer Person, seinen inneren Wert. Und das ist faszinierend an dieser Geschichte, dass dieser Knecht den Hauptmann nicht nur eine Funktion erfüllt hat, sondern er war für ihn als Person etwas ganz Wichtiges. Und hier erlebe ich oder sehe ich eine Haltung, eine Person gegenüber, die einen niedrigeren, viel niedrigeren Rang hatte, die absolut austauschbar war. Und ich erlebe hier, dass der Hauptmann, diese Person, die mehrere Stufen unter ihm steht, Wert hält, für einen wertvollen Mensch hält. Und interessant ist, dass dieses Wort auch nicht so oft im Neuen Testament gebraucht wird, aber an einer Stelle wird es gebraucht, wo Petrus von Jesus Christus als einem auserwählten und kostbaren Stein spricht, im Zusammenhang zu Gott. Also Jesus ist für Gott kostbar und auserwählt wie ein kostbarer Stein. Und dieses Wort kostbarer Stein, ja kostbar, ist das gleiche Wort, was hier die Beziehung zwischen dem Hauptmann und diesem Knecht beschreibt. Also er war für ihn etwas ganz Besonderes. Man kann sagen, dass sein Herz an diesem Knecht hing. Man kann sich natürlich fragen, ob das der Einzelfall war bei diesem Hauptmann oder ob er grundsätzlich solche Haltung seinem Nächsten gegenüber an den Tag legte und jeden Mensch respektierte und jeden Mensch mit einer Würde begegnete und in jedem Mensch oder jeden Mensch mehr als nur Summe seiner Leistungen sah. Und ich glaube, dass Jesus am Ende dieser ganzen Geschichte das Resümee macht, er verwunderte sich, er wurde in Staunen versetzt über seinen Glauben. Und ich glaube, dass dieser Aspekt auch wichtiger Faktor in seinem Glauben war. Spannend ist, dass im großen Gegensatz dazu steht die Haltung der jüdischen Ältesten gegenüber. Und wir haben gelesen, dass sie zu Jesus kommen. Der Hauptmann wusste die Spannung zwischen den Römern und den Juden, den Israeliten, und er wusste, so einfach kann er als Römer nicht zu Jesus kommen, zu diesem Wanderprediger, zu diesem Heiler. Aber irgendwie hat er gehofft und hat geglaubt, er kann was machen. Und er überlegt, wie kann er denn seine Bitte, sein Anliegen an Jesus bringen. Und er hat sich daran erinnert, dass er schon mit den Ältesten Geschäfte hatte. Und er denkt, wahrscheinlich können sie Jesus beeinflussen, zu ihm zu kommen und seinen Knecht gesund machen. Denn wenn wir auch daran nachdenken oder darüber nachdenken, dass sie in einer Gesellschaft lebten, die sich so beschrieb, Ehrengunstgesellschaft. Das heißt, der Hauptmann hat wahrscheinlich ihnen schon eine Ehre erwiesen und jetzt waren sie dran, ihm irgendwelche Gunst zu bringen. Ja? Das heißt, nehmen und geben, oder wie kann man heute sagen, du mir, ich dir, also das, die waren auch sehr abhängig voneinander, es war ganz wichtig. Und die Ältesten der Juden, wir wissen die Spannungen zwischen den geistlichen Führern des Volkes und Jesus, wir lesen das an vielen Geschichten, wie stark sie unterschiedlich geglaubt haben und jetzt kommen sie zu Jesus, den sie eigentlich gehasst haben, dessen Lehren sie abgelehnt haben. Sie kommen zu Jesus und bringen ihm ein Anliegen von einem Heiden, den sie eigentlich für einen Hund halten, für einen Mensch zweiter Klasse. Sie kommen zu Jesus und jetzt sagen sie Folgendes. Es heißt, sie baten ihn inständig, ja, manche Übersetzungen sagen inbrünstig, also mit voller Überzeugung, und sprachen, er ist es wert. Spannend ist, dass Luther auch bei diesem Wort, hier steht übrigens im griechischen Text ein anderes Wort als im Vers 2. Hier steht wieder das Wort wert. Und man kann hier vielleicht auf falschen Weg geraten und denken, die Juden, die Ältesten halten von Jesus das Gleiche, was der Hauptmann von seinem Knecht denkt. Ist aber nicht so, denn hier steht das Wort Axios und dieses Wort Axios im griechischen Text beschreibt nur rein die Leistung einer Person. Dieses Wort beschreibt nicht die inneren Eigenschaften, Charaktereigenschaften oder den Wert der Person selbst, sondern es beschreibt rein die Leistung und es beschränkt sich darauf, was hast du getan. Und sie kommen zu Jesus und sagen, er hat genug getan, damit du ihm jetzt das und das erweisen kannst oder sogar musst. Und dann zählen sie auf. Er hat uns Synagoge gebaut, was er tatsächlich vielleicht auch durch seine Gelder oder sich um Erlaubnis gekümmert hat oder vielleicht auch in welche Gelder gespendet hat. Wir wissen es nicht. Und dann sagen sie sogar noch, er hat unser Volk lieb. Und spannend ist, dass sie hier das Wort Agape verwenden, eigentlich das Wort, was von der göttlichen Liebe spricht. Ja, und sie sagen über ihn, der Mann, der ist so klasse, der hat schon so viel gemacht, er liebt unser Volk so, wie Gott unser Volk liebt. Und wir merken hier, dass sie absolut übertreiben. Sie übertreiben, damit sie Jesus irgendwie bewegen können, dass er zu dem Hauptmann geht und ihm das erweist, was er verdient hat. Und aus ihrer Sicht hat er das verdient, denn so beschreiben sie ihn, er ist es wert. Und hier an dieser Stelle hinterfrage ich auch mich selbst, wie oft ich im Glauben so rangehe, dass ich an die Leistung denke. Vielleicht in meinem persönlichen Glauben, wo mein Glaube sich durch meine Leistung definiert. Was habe ich getan? Was habe ich schon in meinem Glauben geleistet? Was habe ich für den Nächsten geleistet? Gott, was habe ich schon für dich geleistet, was ich vielleicht an Spenden schon gegeben habe? Wie viel Zeit ich in den Diensten der Gemeinde investiert habe? Wie oft passiert es mir, dass ich mich durch diese Brille betrachte und versuche, daran zu messen, ob mein Glaube gut ist, ob Gott von mir solchen Glauben möchte oder nicht. Und was für mich spannend ist, dass Jesus hier nonverbal auf dieses Denken reagiert. Und wie reagiert er darauf? Er reagiert mit einem Schweigen. Jesus schweigt. Jesus bricht hier nicht im Applaus und sagt, wow, was für ein toller Mann, da muss ich unbedingt hin. Er hat tatsächlich schon so viel getan. Jesus sagt nichts. Er schweigt nur. Es heißt, dass er, Jesus ging aber mit ihnen hin. Ja? Das ist so eine Beschreibung Jesus. Und ich glaube, dass Jesus mit einer Traurigkeit erfüllt war über den Glauben der Menschen, der hier repräsentiert wird. Der Glaube, der nur die Leistung eines anderen Menschen sieht. Und ich glaube, sie waren arm dran. Und ich glaube, dass Jesus nicht umsonst schweigt. Das ist ein stiller Vorwurf, einem Glauben, der Menschen krank machen kann. Also, der Hauptmann hielt viel Wert. Er hat diese Person geachtet, sein Herz hing an seinem Nächsten. Und ich wünsche mir und ich wünsche euch, dass unser Herz, dass wir den Nächsten so sehen, dass wir in jeder Person einen Wert sehen, unabhängig davon, was er getan oder nicht getan, vielleicht auch nie tun wird, was ich mir von der Person erwarte oder erwünsche. In der zweiten Haltung erfahren wir, was der Hauptmann von sich selber denkt, von sich selber hält. Der Hauptmann hat anscheinend geahnt, dass Jesus auf seine Bitte positiv reagiert hat und schon auf dem Weg zu ihm nach Hause ist. Und auf einmal überfällt ihn die Angst und er denkt, wie kann denn dieser Heilige unter mein Dach kommen? Für Juden, oder er wusste, dass ein Jude nicht in ein Haus von einem Heiden reingeht. Und er denkt jetzt muss ich wieder was an der Situation ändern. Und jetzt schickt er die zweite Delegation zu Jesus. Jetzt sind es seine Freunde, seine wahren Repräsentanten eines Heiden. Und sie kommen zu Jesus und sagen, Jesus, geh, bleib stehen, komm nicht unter mein Dach. Jetzt ist die Frage, wie beschreibt er sich selber? Er sagt im Vers 6, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin es nicht wert. Schon wieder das Wort wert, oder? Spannend. Hier wird wieder das Wort wert gebraucht. Er sagt, ich selber bin es nicht wert. Und wiederum steht es ein anderes Wort als zweimal davor. Und in diesem Wort beschreibt er, sagt er nichts anderes als, ich bin nicht gut genug. Du und ich, Jesus, wir stehen auf unterschiedlichen Stufen. Und in dieser Aussage unterordnet er sich komplett Jesus. Er als römischer Offizier, der die Besatzungsmacht hatte über Juden, sagte, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Und deswegen habe ich mich selber nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen. Und diese Haltung zu sich selber oder diese Meinung oder diese Beschreibung sich selber fasziniert mich, denn es ist gar nicht so einfach. Es ist ähnlich, wenn ihr in einem Unternehmen angestellt seid und da gibt es auch ganz klar geregelte Stufen. Ja, ihr habt einen Chef, ihr habt einen Vorgesetzten, einen Manager und so weiter und der kommt zu euch und sagt, ich bin es gar nicht wert, zu dir nach Hause zu kommen, weil du vielleicht ein Christ bist, ein gläubiger Mensch, ich kann es gar nicht machen. Das ist überhaupt nicht vorstellbar, oder? In unserer Gesellschaft gar nicht denkbar, dass ein Chef sich auf einmal unterordnet. Und der macht das. Er macht das und sagt, ich bin es nicht würdig. Und das sagt einfach, dass diese Person wahrscheinlich gar nicht wusste, was Stolz ist. Und für mich steht hier, das Gegensatz wäre der Stolz. Der Mann hat in seinem Leben als Ungläubiger, als kein Christ, den Stolz überwunden. Vielleicht hat er denn gar nicht den Stolz. Ihm war es möglich, in Begegnung mit jemandem, mit dem Nächsten, sich auch unterzuordnen, ohne Probleme. Das ist eine demütige Haltung sich selber gegenüber und auch seinem Nächsten. Ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Ich habe mich selber nicht für würdig geachtet. Solche Haltung wünsche ich mir und ich merke, wie schwer das ist, so eine Haltung an den Tag zu legen. Ich bin nichts. Ich bin nur durch Gottes Gnade etwas. Und das ist die Spannung, in der wir leben. Es heißt nicht, dass wir uns ständig selber unter Druck setzen oder unterdrücken und uns für nichts halten. Aber gerade wenn wir in Demut zu Gott kommen, gerade da überschenkt er uns mit seiner Gnade, mit seiner Barmherzigkeit und er baut uns auf. Aber nicht durch meine eigene Leistung, weil ich etwas kann, sondern weil Gott es kann. Und diese Haltung hatte der Hauptmann zu sich selber. Eigener Unwürdigkeit bewusst werden und durch Gottes Gnade, durch Gottes Barmherzigkeit aufgebaut zu werden. Was hält der Hauptmann von Gott oder von Jesus in diesem Fall? Wir lesen hier, als seine Freunde zu Jesus kommen, sagt er, ach Herr, bemühe dich nicht. Und wir überlesen das wahrscheinlich so ganz oberflächlich, schnell und denken uns gar nicht dabei. Aber für dieses Wort Herr im griechischen Text Kyrios ist nichts anderes als die Übertragung vom Alten Testament dieses Wort Jahwe, ja, also ein Wort für Gott. Das war nur für jemanden gedacht, der göttliche Natur hatte. Die Römer in ihrem Denken, also für die Juden war das klar, dass sie zum Herr oder zu Gott Kyrios sagten, oder die Menschen, die an Jesus geglaubt haben, haben ihn auch mit Kyrios angesprochen. Aber für einen Heiden war das nur möglich, seine Götter, ja, an die sie geglaubt haben, mit diesem Wort anzusprechen, oder jemanden, der viel höheren Rang hatte als er selber, zum Beispiel der Kaiser, war auch für sie ihr Gott. Oder vielleicht auch in seiner militärischen Laufbahn, vielleicht war jemand, der viel höher als er stand, ein Admiral oder keine Ahnung, wie die hießen, könnte er mit Kyrios ansprechen. Aber nicht einen Wanderprediger, der von Juden war, mit Kyrios anzusprechen, das war für damalige Zeit überhaupt nicht denkbar. Ich weiß nicht, ob er auch den Ältesten gesagt hat, das gleiche, Herr, kannst du kommen, zumindest lesen wir das hier nicht. Aber die Heiden sagen zu ihm, Kyrios, Herr, komm. Und in dieser Haltung drückt sich ein absolutes Vertrauen aus und absolute Unterordnung der Macht Gottes. Ich glaube, dass der Hauptmann ein sehr beziehungsorientierter Mensch war. Und wir merken hier, dass in diesen Worten, sag nur ein Wort, denn ich erlebe das jeden Tag, ich sage einem Knecht, tu das tut er, dem Soldaten sage ich, tu das tut er. Er sagt es in einer Selbstverständlichkeit, so wie ein Kind es so glaubt, wenn Papa sagt, dann wird es auch geschehen. Und er sagt es in einer Selbstverständlichkeit, in einem tiefen Vertrauen, Jesus, du brauchst eigentlich gar nicht zu kommen, aber sag nur ein Wort und das wird geschehen. Mich fasziniert auch sein einfacher, kindlicher Glaube, der sich Jesus, der göttlichen Macht völlig ausliefert, völlig vertraut. Und ich glaube, das war in seinem Leben das Wichtigste, in einer Beziehung zu leben, in einer gesunden Beziehung zu sich selber, in einer gesunden Beziehung zu meinem Nächsten und auch in einer vertrauensvollen Beziehung zu meinem Gott. Und diese drei Haltungen helfen mir zu verstehen, Welchen Glauben wünscht denn Gott von mir? Ein Glaube, der Jesus in Staunen versetzen kann. Ein Glaube, der einem Nächsten nicht durch die Brille der Leistung sieht, sondern den Nächsten als eine wertvolle Person. Egal, was er tut, jeder von uns steht vor Gott, vor dem Richter, aber nicht vor mir oder vor dem Nächsten. Ein Glaube, der von sich selbst nicht viel hält, sondern demütig zu Gott kommt und sagt, du bist mein Gott, dir vertraue ich alles, ich liefere mich dir völlig aus. Jesus schweigt auf die überzeugende Bitte der Ältesten und wird in Staunen versetzt durch einfaches Vertrauen eines römischen Offiziers. Und in diesem Staunen steckt eine unheimlich wichtige Botschaft für uns. Das Vertrauen oder unser Glaube, der auf dem Vertrauen basiert, auf dem Vertrauen zu Gott, auf dem Vertrauen zu meinem Nächsten und auf Vertrauen auch zu mir selber. Und ich möchte zum Schluss eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte von einem baptistischen Pastorensohn namens Richard, der als Erwachsener eine Geschichte aus seiner Kindheit erzählt. Und dieser Richard erzählt, als er klein war, hatte sich einmal entschieden, seinem Vater die Schuhe zu putzen. Ich weiß, wahrscheinlich die aus der Sowjetunion kommen, die kennen das vielleicht, so jeden Tag Schuhe zu putzen, weil die Straßen dreckig waren, das kenne ich. Es war für uns selbstverständlich, auch für meine Eltern Schuhe zu putzen. Und der Richard, der entscheidet sich, seinem Vater freiwillig Schuhe zu putzen. Ich habe das selten freiwillig getan. Meistens müssen meine Eltern das mir sagen. Der Richard macht das freiwillig und er stellt diese Schuhe, geputzte Schuhe, vor dem Zimmer seines Vaters. Und der Vater wacht morgens auf, nimmt die Schuhe, wundert sich, zieht sie an und geht auf die Arbeit. Abends legt er seinem Sohn etwas in die Schuhe. Und als am nächsten Tag will der Sohn seine Schuhe anziehen und er merkt da was Hartes. Er greift mit der Hand und er zieht eine Mütze raus mit einem Zettel. Stimmt nicht, genau. Er findet nur eine Münze in seinem Schuh als Dankeschön für seine Leistung, für seinen Dienst. Am nächsten Tag will der Vater seine Schuhe wieder anziehen und er merkt da was Hartes und er greift hin, nimmt diese Mütze raus mit einem Zettel, auf dem steht, Vater, ich habe es aus Liebe getan. Diese Geschichte beschreibt so ein Stück weit auch den Glauben von diesem Offizier. Er hat vieles aus Liebe getan. Er hat dem Volk Israel aus Liebe geholfen, ihre Synagoge aufzubauen. Er hat aus Liebe sich um seinen Knecht gekümmert und aus Liebe zu Gott hat er ihm vertraut. Und das wünsche ich uns, diesen Glauben, der uns glücklich machen kann, der uns gesund machen kann, das wünsche ich euch im Namen Jesu. Amen.